Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Menschen aus dem Krankenhaus direkt wieder hier. Perfekt. Bevor ich heute mit unserer Predigt oder mit dem Thema für heute starte, möchte ich euch noch ganz besonders einladen zu nächster Woche Sonntag und übernächster Woche Sonntag und den Sonntag drauf. Und also die nächsten 5 Sonntage möchte ich euch einfach mal ganz besonders einladen. Warum? Weil wir da eine richtig, richtig gute und wichtige, grundlegende, allumfassende Predigtreihe haben zum Thema Identität. Also Identität ist ja etwas, hat mit meinem Ego zu tun, mit meinem Selbst zu tun. Wer bin ich? Und jetzt magst du sagen, hey, ich weiß, wer ich bin. Aber Identität in Christus ist etwas so grundlegend, das ist alle Bereiche betreffend ist, dass ich euch wirklich einladen möchte und sage, hey, wenn du nicht da bist, dann hast du echt selber Schuld. Also ich bin nicht so ein Typ, der ansonsten sagt, hey, du musst zu jedem Event hin und ansonsten wird dein Leben nicht verändert. Und das sage ich zu diesem Event auch nicht. Aber diese ganze Predigtreihe sage ich, hey, das ist so grundlegend, so wichtig und kann so viel wirklich in deinem Leben verändern, an Sichtweise auf dein Leben, wie du unterwegs bist, wie du mit Christus unterwegs bist, dass ich sage, da musst du unbedingt dabei sein. Ja, da führt kein Weg dran vorbei. Selbst wenn du in den Urlaub fährst nach Malle, dann flieg am Sonntag zurück. Nein, wir haben auch noch, man kann das online nachhören. Aber sei dabei unbedingt. So, wenn du Tage hast, wo du manchmal denkst, boah, ich bin so schlecht, ich bin eigentlich nichts. Oder wenn du Tage hast und denkst, boah, ich bin der King, was ich alles kann. Oder wenn du Tage hast, wo du dich immer mit anderen vergleichst und denkst, oh, der kann das besser oder der kann das schlechter. Oder du vielleicht sogar in einer Identitätskrise bist. Oder, ja, Sachen fallen mir gerade nicht spontan ein. Aber dann sei unbedingt dabei. Das ist so elementar, diese Predigtreihe. Ja, also ich sehe euch nächsten Sonntag alle wieder und alle, die heute auch nicht da sind. Auch, weil ihr sagt, ihn weiter, richtig? Oh, cool. So Selbstannahme ist auch so ein Thema, das spielt da voll mit rein. Haben wir alle kein Problem mit? Gar nicht. Ich bete nochmal für diese Predigt jetzt, ja, weil vor nächster Woche kommt ja jetzt erst der Abschluss dieser Predigtreihe, der auch richtig gut ist, hoffentlich. Gott, ich danke dir dafür, dass wir als Gemeinde hier zusammen sein können, dass viele Gäste mit da sind. Ich danke dir dafür, dass du dich darüber freust und dass wir erwarten können, dass du auch heute zu uns sprichst, dass du schon gesprochen hast. Ich danke dir dafür, dass wir ja wissen dürfen, dass dein Heiliger Geist an uns interessiert ist, in uns wirkt. Und ich möchte dich bitten, dass du unseren inwendigen Menschen aufbaust, unser Innerstes, dass du uns stärkst, dass du uns ermutigst. Das sollen wir von dir erwarten. Und ich bitte dich, dass du mich gebrauchen kannst. Und ich bitte dich für offene Herzensohren. Amen. Abschluss unserer Predigtreihe. Dein Leben, ein Buch, das andere lesen. So, da geht es ja darum, hey, ich bin unterwegs, ich lebe mein Leben und andere Menschen schauen irgendwie drauf und die sehen auch etwas in meinem Leben, was da passiert, wie ich unterwegs bin, was ich tue oder auch nicht tue. Und es geht darum, dass das Leben von Christen eine Geschichte schreiben soll. Ja, so wenn du am Ende deines Lebens aufschreiben würdest, hey, das war meine Geschichte, das sollen andere in deinem Leben ja auch sehen. Und da kann man Dinge bewusst gestalten in unserer Lebensgeschichte. So, Paulus schreibt das in 2. Korinther, er sagt so etwas wie, euer Leben ist wie ein Brief, der von jedem gelesen werden soll. Ja, oder es gab einen Theologen, der hat mal gesagt, es gibt 5 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und das Leben der Christen. Die meisten Menschen lesen die ersten 4 nie. So Sätze, die, finde ich, hängen bleiben, weil es tatsächlich so ist, hey, wer, auch in Deutschland, in unserem christlichen Abendland, hat denn schon die 4 Evangelien gelesen? Aber wir, jeder von uns, hat doch Menschen um uns herum, die unser Leben anschauen. Vielleicht nicht so ganz bewusst und der Jürgen, was ist denn das für ein Typ, was lebt denn der so vor sich hin? Aber sie nehmen doch im Miteinander Dinge wahr. So, und unser Leben soll ein Brief sein, geschrieben durch den Heiligen Geist. Etwas, was andere leben können. Und dabei geht es auch in dieser Predigtreihe, so ein bisschen schwerpunktmäßig, auch um das Thema evangelistischer oder missionarischer Lebensstil. So, wenn du in unserer Gesellschaft Evangelisation oder Mission benutzt, das sind so Reizworte. Da mag niemand so richtig gerne mit hausieren gehen und da gucken die Leute auch komisch an, wenn du sagst, ja, wir als Kirche, wir glauben, dass wir den Auftrag haben, Menschen zu Christus zu führen, also wir evangelisieren oder wir missionieren. Pff, kriegst du links und rechts eine. mal ehrlich ist und in unsere Gesellschaft hineinschaut, dann wirst du sehen, jeder Mensch missioniert irgendwo für. Der eine für Tupperware, die Bundeswehr, damit du endlich deine Ausbildung da machst. Der Süßwarenhändler missioniert auch für die besten Kekse, die er denn so hat. Vegetarier für ihren Lebensstil, ja, die sind ganz häufig missionarisch unterwegs. Ja, da regt sich niemand drüber auf. Oder irgendwelche Tierschutzorganisationen, die missionieren auch für das, was sie umsetzen wollen. Denn Mission heißt eigentlich nichts anderes, als jemanden aufzufordern, eine gewisse Handlung zu vollführen. Ja, irgendetwas Bestimmtes zu tun. So, überall in unserer Gesellschaft siehst du, dass Menschen missionieren für irgendetwas. Aber wenn du jemanden sagst, hey, weißt du was, ich habe einen Glauben, der mir in meinem Leben weiterhilft, der mein Leben grundsätzlich verändert, der mich zum wahren Leben führt, der mir eine Freiheit schenkt, da lass mich bitte mit in Ruhe. So, das haben wir auf der einen Seite. Und wenn man dann aber noch mal weiter in unserer Gesellschaft schaut, dann siehst du auch, dass an jeder Ecke irgendwelche Esoterikbuden aufmachen oder irgendwelche esoterischen Angebote und du kannst dein Leben auspendeln lassen und du kannst dir die Karten legen lassen und du kannst noch irgendwelche Steinchen kaufen und da viel Geld für bezahlen, die dir irgendwelche Kraft geben und Energie geben und das ist alles okay. So, da ist eine Sehnsucht da in unserer Gesellschaft nach etwas Übernatürlichem, an etwas, was Sinn in meinem Leben gibt. Und wir beanspruchen für uns und sagen, hey, wir haben diesen Sinn gefunden. Mit Jesus Christus haben wir Sinn in unserem Leben gefunden. Und das dürfen wir und das wollen wir weitergeben. So, auch die Bibel fordert uns heraus, in Römer 10, Vers 14, den Vers hatte Jan auch schon, die fordert uns heraus, die beste Botschaft der Welt weiterzugeben. Da heißt es, doch wie können Sie, also die Menschen, ihn, Jesus, anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? So, wir stehen da irgendwie in einer Pflicht, in einer Verantwortung, schreibt Paulus hier, hey, ihr habt den Auftrag, die Botschaft zu verkünden. Und ich weiß nicht, wie dir das geht. Also man hat ja nicht immer diesen inneren Antrieb und sagt, hey, das sprüht aus mir raus und ich will das weitergeben. Und Paulus schreibt, das ist eher so ein äußerer Antrieb, ja, so eine äußere Motivation oder Druckspritze, je nachdem, wie man das empfindet. Ich weiß, dass bei mir solche Verse ganz häufig Druck ausgelöst haben, dass ich dachte, okay, ich muss irgendwie von Jesus erzählen, ich muss irgendwie vom Glauben erzählen. Und man hat sich zwanghaft irgendwelche Situationen gesucht und in denen, Hauptsache man hat irgendwie Jesus gesagt. Oder man hat irgendwie gesagt, ja, Kirche oder Gott oder irgendwie sowas, ja. Okay, und dann hatte man auf seiner christlichen To-Do-Liste, hatte man dann sein Häkchen gesetzt, okay, ich habe auch mal die Botschaft weitergegeben. Ich gucke in eure Gesichter und niemand von euch kennt das. Super, aber jetzt kennt ihr mich. Und ich habe immer Christen bewundert, die, egal wo sie waren, egal zu welchem Thema, die sind mit Menschen immer auf den Glauben gekommen. Egal was es war, egal wo sie waren und die, das sprudelte alles so aus denen raus. Ich bewundere die immer noch, weil für mich ist das immer noch nicht so, dass es einfach mal eben so überall raussprudelt, sondern auch das sind bestimmte Entscheidungen. Und wenn dann so Sätze kommen, wie, ja, wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. Das stimmt ja auch. Aber ich habe gemerkt, hey, ich würde von mir behaupten, mein Herz ist nicht immer 100% voll mit Jesus. Ich bin nicht immer, muss auch immer wieder auftanken gehen. Und trotzdem weiß ich hier, mein Herz schlägt dafür. Und trotzdem sprudelt es aus meinem Mund nicht immer über. Und das hat mir eher noch mehr schlechtes Gewissen gemacht. Oder wenn du sagst, hey, die Geistestaufe, das ist doch die Kraftausrüstung zum Dienst. Also sobald du das hast, wirst du richtig steil abgehen. Ja, ich habe die Geistestaufe schon seit vielen Jahren und ich lebe in dem mit dieser Kraftausrüstung. Und trotzdem ist es nicht einfach alles so, ja, sprudelt alles aus mir raus. Ich mache jetzt nicht den Fingerzeig, wem es noch so geht. Sondern ich merke, wir Christen oder viele von uns, auch so in Gesprächen kriege ich das ja doch immer wieder mit, leben in so einem Spannungsfeld drin. Ja? Ich muss ja, ich will ja eigentlich meinen Glauben verkünden. Und auf der anderen Seite, ich krieg's einfach nicht auf die Reihe, selbst wenn ich will. Ich krieg's nicht hin, die Botschaft richtig rüberzubringen. Ich gucke mir Leute an, was ich, Billy Graham, und der macht das zack, zack, zack. Und dann bekehren sie auch noch Tausende. Und ich krieg das nicht hin. Voll doof. Und man lebt in diesem Spannungsfeld irgendwie drin. Und das, was ich heute versuchen möchte, ist so ein bisschen Entspannung in dieses Spannungsfeld hineinzubekommen. So, und ich hoffe, dass jeder von uns dadurch ein Stück weiterkommt. Ich habe selber gemerkt in der Predigtvorbereitung, mir hat es noch mal ein Stück weitergeholfen, mich hat es ein Stück vorangebracht. Und ich hoffe, dass wir am Ende dieser Predigt so rausgehen und sagen, okay, mit meiner Persönlichkeit, meinem Stil, so wie ich bin, so wie ich unterwegs bin, hat Gott mich gesetzt. Und so möchte er auch, dass ich anderen Menschen begegne und diese frohe Botschaft weitergeben, sodass andere tatsächlich mein Leben lesen, mein Buch lesen und nicht eine Kopie von irgendjemand anderem. So, es geht nämlich nicht darum, dass wir irgendeine Uniformität haben. Und am Ende des Tages kriegt noch jeder so eine Liste, wie man dem Menschen über Glauben spricht. Und dann gehen wir jeweils mit 3 Leuten von Tür zu Tür und klingeln nochmal. Das wollen wir nicht, weil Jesus, Gott, hat uns als Individuen geschaffen. Ganz unterschiedlich. Und trotzdem gilt für jeden von uns dieser Auftrag. Wir haben auch gesagt, als Kirche ist das unser absolutes Kernanliegen. Wir wollen Menschen mit Christus verbinden. So, vor 3 Wochen habe ich nochmal die Impulse von Friedhelm aufgenommen und wir haben hoffentlich dieses Bild ist noch vor Augen, so einen Ausschnitt aus Schindlers Liste gesehen, wo ein Mensch sich einsetzt mit allem, was er hat, um anderen Menschen Leben zu ermöglichen. So, und das ist Herzschlag unserer Kirche und deswegen ist es wichtig, nicht nur am Sonntag, sondern in dem, da wo wir im Alltag unterwegs sind, das weiterzugeben, davon, wo wir glauben, dass das die wichtigste Entscheidung deines Lebens ist, dass das etwas ist, was dein Leben grundsätzlich verändert. Und da können wir mit Paulus sagen, die Liebe Christi drängt uns dazu, das zu tun. Das ist das, was uns drängt, weil wir das selber erlebt haben, was Jesus am Kreuz getan hat. Das ist das, was uns drängt. Seine Liebe drängt uns, das zu tun. Und Liebe findet letztlich immer einen Weg. Und wir befinden uns alle auf einem Weg, sind unterwegs. Und ich hoffe, dass wir heute da einen kleinen Schritt weiterkommen. Letzten Sonntag hat Jan über die Frau im Jakobsbrunnen gepredigt. Und wer war nicht da? Oh. Und versäumt die Zusammenkünfte nicht. Nein, nein, nein. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ihr die Geschichte kennt und ich werde sie nicht komplett wiederholen, aber dass eine Frau am Brunnen, eine Sünderin und Jesus kommt zu ihr und spricht prophetisch in ihr Leben hinein. Er sagt, was gewesen ist und sagt, sie soll von ihrem Weg umkehren. Also sie hat so ein echtes, fettes Bekehrungserlebnis irgendwie. Ja? Also kriegt das direkt vor Augen gemalt. Sie rennt zurück in ihr Dorf, erzählt allen Leuten davon, was sie erlebt hat mit Jesus. Die Leute kommen zu Jesus und viele von ihnen entscheiden sich für ein Leben mit ihm. Und heute möchte ich in eine andere Geschichte hineinschauen von einem Mann, der auch eine Lebensumkehr erlebt hat. Die war allerdings nicht so mega krass. Er ist nicht sofort irgendwie losgerannt in das Dorf und hat allen Menschen davon erzählt, was er erlebt hat. Aber trotzdem drängt ihn die Liebe Christi, etwas zu tun und dem Ausdruck zu verleihen. Und ich finde, man sieht daran ganz gut, auch in der Bibel gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten, die unterschiedlich mit dem Thema Evangelisation und Mission umgehen. So, er ist Jude, er ist aber nicht so richtig tief religiös, also Reinheitsvorschriften, den Sabbat halten und so, das ist nicht unbedingt so seins. Wie er mit Finanzen umgeht und ob er da immer so ganz ehrlich mit ist, weiß man auch nicht, ist eher unwahrscheinlich. Er arbeitet für die Römer, die damalige Besatzungsmacht, ja, also so ein Kollaborateur. Er arbeitet mit den Feinden zusammen, deswegen hat er nicht so einen richtig guten Ruf und gehört er zum Beamtenapparat, tagsüber sitzt er an seinem Zollhäuschen und wenn dann Leute vorbeikommen, so Händler, dann zieht er denen immer das Geld ab, Wegezoll, Einfuhrzoll und sagt, hier, Kohle. Und bei den Zöllnern war es doch häufig genug so, dass sie nicht irgendwie das Veranschlagte von den Römern Festgesetzte an Zoll eingenommen haben, sondern dass sie noch ja, ihre 10% obendrauf genommen haben, weil zu Hause die Familie will ja auch ernährt werden. Und eigentlich sagt man, die Beamten damals haben auch schon gut verdient. Hat sich heute nicht unbedingt geändert. Aber durch dieses Verhalten, dass die Leuten nochmal so ein bisschen mehr abgezwackt haben und das Zöllner, die waren eher ein bisschen verrufen, so in der religiösen Schicht. Und dementsprechend war es auch schwer, irgendwie einen Freundeskreis aufzubauen. Du hast dich also unter deinesgleichen aufgehalten, die Leute, die auch nicht so 100% korrekt unterwegs waren. Und dieser Mann hat in den letzten Wochen von einem Jesus gehört. Der treibt sich in der Gegend herum, ja, das gerade zu Beginn von Jesu Wirken, also 30 nach Christus, so roundabout, und hört von ihm Geschichten. Also dieser Jesus, da gibt es so einen Mann, so einen Rabbi, der erzählt Geschichten, ganz spannend. Aber der tut auch irgendwelche besonderen Sachen. Also der hat angeblich Menschen geheilt, jemand, der Lepra hatte. Also Typen, die du gar nicht anfassen darfst, hat der gesund gemacht. So, das zieht schon Kreise, da kommt schon was bei ihm an. Angeblich hat der Wunderkräfte. Hat einen Gelähmten gesagt, er soll aufstehen und wieder laufen. Hey, wie abgefahren ist das denn? Und bei der Frühstücksrunde so mit seinen anderen Zöllner Kollegen, da tauschen sie sich über diese Geschichten aus und erzählen davon. Und das ist ja schon, hey, wirklich beachtlich, ob man diesen Mann vielleicht mal kennenlernen könnte. Und an einem Tag hört man schon, hey, dieser Jesus ist auf dem Weg hierher. Ja, oder er kommt gerade aus der Stadt raus oder so ähnlich. Und Levi, so heißt der gute Mann, sitzt in seiner Zöllnerhütte und Jesus kommt auf ihn zu und sagt, komm, folge mir nach. Also wäre ich Levi gewesen, hätte ich gesagt, okay, wohin? Um 12 habe ich Mittag, da können wir nochmal drüber sprechen. Aber nein, Levi ist da anders unterwegs. Also wir lesen nichts davon, dass Jesus großartig in sein Leben hineinspricht, dass er ihn heilt oder sonst irgendwas, sondern Levi war so, naja, so normal unterwegs halt. Ne? Also nicht so 100% korrekt, aber und Levi macht Folgendes. Später, als Jesus die Stadt verließ, sah er einen Steuereintreiber namens Levi vor seinem Zollhäuschen sitzen. Komm, folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Da stand Levi auf, lief alles liegen und folgte ihm nach. Bang. Finde ich cool. Also, einfach so. Ich meine, vielleicht hat er ja keinen Bock mehr auf seinen Beamtenjob. Kann ja sein, dass es ein bisschen öde war, jeden Tag irgendwie das Gleiche zu machen. Keine Klischees rausgehören, Jürgen. Vielleicht wollte er einfach mal was Neues ausprobieren. Keine Ahnung, was diesen Mann bewegt hat, Jesus nachzufolgen. Da lesen wir ja nichts großartig weiter von. Und ich finde, es ist viel einfacher zu verstehen, okay, wenn du so ein krasses Umkehrerlebnis hast, wie die Frau am Jakobsbrunnen, dann zu sagen, okay, ich folge Jesus nach, finde ich viel verständlicher, als wenn der ja irgendwie so ein normales Leben hatte und dann sagt, okay, ich gehe mit dir, Jesus. Und er das für sinngebender empfindet, so es macht für ihn mehr Sinn, Jesus nachzufolgen an der Stelle, als sein altes Leben weiterzuleben. Und ich finde das, oder mich hat das ermutigt, dass Jesus gesagt hat, hey, zu so einem Normalo, der jetzt nicht krank war, dem er nicht prophetisch ins Leben hineingesprochen hat, hey, dich will ich in meinem Team haben. Ich will, dass du mitkommst, so ein ganz normaler Typ. Gut, er war nicht so 100% unterwegs, aber er hat sein Leben auch nicht völlig gegen die Wand gefahren. Ich bin selbst in einer christlichen Familie aufgewachsen. So wahrscheinlich, ich würde mal schätzen, mindestens 75% von euch auch. Und vielleicht könnt ihr diesem Gedankengang irgendwie folgen. Also mein Leben war nicht immer 100%ig. So irgendwann gab es eine Zeit, da hätte es im Kaufhaus die Sachen auch besser festgenagelt und Alkohol und so ein paar kleine Joints, die hatten auch ihre Verführungskraft. Aber so richtig abgestürzt bin ich eigentlich nie. Ich war irgendwie schon immer Christ, ja. Es gibt so einen Satz, den finde ich richtig gut. So ein Mist, schon immer Christ. So ging mir das häufig, weil ich dachte, ey Mann, dann guckst du das Leben von irgendwelchen Leuten an, dann kommen irgendwelche Evangelisten ins Haus und dann erzählen die dir, wie tief sie im Abgrund gewesen sind und was für ein Schlund und wie dreckig das alles war und Jesus hat sie rausgeholt und jetzt sind sie frei von allen Süchten und ich habe immer gedacht, krass, die haben was zu erzählen. Ich nicht, ich war irgendwie schon immer Christ. Also ich habe nicht diese krasse Lebensumkehr. Heute bin ich echt dankbar, in so einem Setting aufgewachsen zu sein, wie ich es bin. Und egal wie groß dein Sündenstapel ist, egal wie tief du bist, du brauchst Jesus so oder so. So, das macht gar keinen Unterschied. Und dein Leben sollte sich so oder so ändern. Das bedeutet Bekehrung. Genau, aber auch dieser Levi ist ja durch seine familiäre Herkunft, er ist Jude, ist auch so ein bisschen religiös geprägt, aber sonst ganz normal und ganz normal. Und Jesus sagt, hey, diesen Normalen, den will ich in meinem Team haben. Ich möchte, dass auch er sein Leben ändert, ja, aber nicht nur die, die ganz am Rande stehen, sondern auch die Normalos. Und das ist etwas, was mir Mut gemacht hat oder was ich richtig gut fand, so das zu sehen. Weil wir sehen ja oft die extremen Geschichten in der Bibel, aber auch die ganz normalen, wie Jesus in seinem Team haben. So, Levi hat scheinbar nicht die gigantische Bekehrungsgeschichte, also dass du es äußerlich sehen kannst, was er alles in seinem Leben verändert. Und wir lesen auch nicht mehr wirklich viel über ihn. Aber irgendetwas drängt ihn, seine Freunde, seine Arbeitskollegen mit diesem Jesus in Kontakt zu bringen. Es ist trotzdem etwas da. Nicht die große, gigantische Bekehrungsgeschichte, aber irgendetwas drängt ihn und er findet einen Weg. Liebe findet einen Weg, wie er Menschen mit Christus in Kontakt bringt. Da heißt es in Vers 29, ganz kurz nur. Kurz darauf lud Levi Jesus als Ehrengast zu einem Festessen in sein Haus ein. Viele mit Levi befreundete Steuereinnehmer und andere Gäste waren anwesend. Levi macht es anders als die Frau am Jakobsbrunnen. Ja, er ist eher der Typ von Mensch, der andere einlädt, der mit anderen schon Gemeinschaft hat, mit ihnen isst, mit ihnen das Leben teilt. Er ist ein Unterhalter, eine herzliche Persönlichkeit, so stelle ich mir das vor. Zu dem gehst du gerne zum Essen. Und er macht dieses Festessen, holt Jesus dazu und lädt Menschen dazu ein, an der Stelle Jesus einfach kennenzulernen. Er erzählt nicht unbedingt seine Geschichte, vielleicht auch am Rande, wie er Jesus kennengelernt hat, aber er stellt ihn Jesus direkt vor, persönlich vor. So, er ist der Typ, der Menschen dahin einlädt, wo Jesus ist. Er stellt diese Verbindung her. Und wenn du ins Neue Testament reinschaust, dann wirst du sehen, hey, es gibt noch ganz andere Persönlichkeiten, die das noch anders machen. So, hey, da gibt es den Paulus. Paulus ist eher der intellektuelle Typ, ja, der diskutiert mit allen. So mit den Pharisäern, mit den anderen Typen, der diskutiert da mit ihnen, der liebt es irgendwie mit Gedanken zu jonglieren, der ist analytisch, wissbegierig und überzeugt Leute so. Das ist sein Stil, das ist das, so wie er es macht. Dann gibt es Petrus. Petrus ist so der konfrontative Typ, der ist total direkt. Ja, du würdest mit ihm Auto fahren, dann baust du fast einen Unfall und sagt er zu dir, und, hast du an dein Leben nach dem Tod nachgedacht? Okay. Das ist Petrus, der ist anders unterwegs, der lädt Leute nicht zum Essen ein. Oder Tabitha, Apostelgeschichte 9. Tabitha war so die Mutter Teresa der Urkirche. Hey, die hat so viele gute Taten getan, das schrie förmlich um sich. Und Menschen haben erkannt, warum tust du das? So, da müssen wir, das war schon eine besondere Art. Ja, also nur weil ich jemanden zum Essen einlade, heißt es nicht, dass ich vielleicht die Mutter Teresa bin. Ja, also könnt ihr euch ja selber durchlesen, Apostelgeschichte 9. Das war gigantisch. Also ihr ganzes Leben war ein Werk von, sie hat durch den Dienst evangelisiert. Und so unterschiedlich die Personen in der Bibel sind, so unterschiedlich sind auch wir. So unterschiedlich ist auch der Stil, der zu uns passt, wenn wir die beste Botschaft der Welt weitergeben. Wir sind nicht alle gleich, wir machen es nicht alle gleich und das finde ich entspannt. Ich muss niemanden kopieren, sondern ich habe meine Art und meine Weise und meinen Stil, wie ich Menschen mit Christus in Kontakt bringen darf. Ich habe gesagt, ist für mich Entspannung, zu sehen, okay, ich darf meinen Stil haben. Ich darf ich sein, ich muss mich nicht verleugnen, ich muss nicht irgendjemanden kopieren. So, das finden wir häufig genug, dass man denkt, hey, so wie der das macht, so ist es richtig. Hey, die kommen immer mit allen Menschen irgendwie auf den Glauben ins Gespräch. Ja, bin ich nicht, Gott hat mich nicht so gemacht. Und trotzdem gilt dieser Auftrag für mich und trotzdem, egal was für einen Stil du hast, wie du unterwegs bist, gibt es 5 Punkte. Da möchte ich mit uns noch einmal drauf schauen. 5 Punkte, die in jedem Stil drin sind, die wichtig sind. Und vielleicht schaust du da mal drauf, hey, in welchem Bereich muss ich mich eigentlich noch ein Stück stretchen? Wo muss ich ein Stück weiterkommen? Wo kann ich einfach mal Neues ausprobieren und versuchen, okay, da investiere ich mich neu, da mache ich Dinge anders, da probiere ich vielleicht auch mal Dinge aus. Weil die 5 Punkte, egal welchen Stil du hast, egal wie du unterwegs bist, sind extrem wichtig. Der erste Punkt ist authentisch. So, wenn wir die beste Botschaft der Welt weitergeben wollen, das Evangelium weitergeben wollen, und das ist nicht authentisch, dann kannst du es in die Tonne kloppen. So, ich habe mal so ein, nicht Anti-Beispiel, aber ein Beispiel, das bleibt auf jeden Fall im Kopf, habe ich gedacht. Wenn du gerne Leute von dir fernhalten möchtest, ja, dann könntest du ja überlegen, okay, so eine Krankheit wie Windpocken ist super. Hoch ansteckend. Und dann malst du dir so rote Punkte drauf und dann packst du noch hier Heizkissen hin und jeder denkt, du hättest 40 Grad Fieber und dann hältst du auch die Leute von dir fern. So, das passiert auch irgendwie. Aber das, was nicht passiert, du wirst andere Leute niemals anstecken. Von dir geht keine Ansteckungsgefahr aus, weil du selber gar nicht infiziert bist. So, ihr könnt mir folgen, dieses Gegenbeispiel, ja. Ob es gut war, könnt ihr mir hinterher sagen. Und ich glaube, dass es mit dem Glauben genauso ist. Wenn mein Glaube nicht, wenn ich den nicht authentisch weitergebe, wenn da eigentlich gar nichts an persönlicher Beziehung da ist, dann brauche ich nicht anderen irgendwas erzählen von, ja, es ist so toll, eine Beziehung mit Jesus zu haben. Das muss in mir leben. Das sollte in mir leben. So, nur wenn ich selber infiziert bin, kann ich auch andere damit anstecken. Jesus sagt in Johannes 15, wer in mir bleibt und ich in ihm, der ist es, der viel Frucht bringt. So, ey, bin ich in Jesus drin? Bin ich fest verwurzelt mit Jesus? Auch das ist ein Punkt, wo wir uns, glaube ich, Woche für Woche immer wieder fragen dürfen, hey, wie ist mein Leben, meine Beziehung zu Gott? Pflege ich die? Lebe ich die? Die schönste Frage, die du einem Christen stellen kannst. Und wie viele Minuten hast du gebetet letzte Woche? Da kannst du allen schlechten Geschlechtsgewissen mitmachen, weil es gibt ja nie genug. Ne? Genauso, wie groß ist deine Liebe zu anderen Menschen? Ja, das reicht auch irgendwie nie aus. Aber dazu wissen, hey, ich bin unterwegs und es darf sich weiterentwickeln. Meine Beziehung zu Jesus darf sich vertiefen. Und egal da, wo du heute gerade stehst, nimm das mit in deinen Hauskreis und sag, hey, vielleicht meine Beziehung zu Jesus eigentlich gerade so ziemlich am Ende. Lass uns zusammen beten. Helft mir, wie meine Beziehung zu Jesus wachsen kann. Dafür ist ein Hauskreis da, dafür ist eine Kleingruppe da, damit man gemeinsam unterwegs ist. Damit das, was ich weitergeben will, auch wirklich in mir lebt. Damit das in mir drin ist. Damit ich andere anstecken kann. Der nächste Punkt, natürlich, das geht stark in die Richtung, das, was ich vorhin schon mit den Stilen meinte. Jeder von uns ist unterschiedlich. Und persönliche Evangelisation reflektiert auch immer unsere eigene Persönlichkeit. Es geht nicht darum, jemanden zu kopieren, etwas nachzumachen. Und es zwingt uns auch nicht dazu, zu versuchen, etwas zu sein, was wir nicht sind. Sondern persönliche Evangelisation muss aus unserem, mit unserem natürlichen Sein passieren. Wenn du das nicht tust, wirst du Menschen eher abschrecken, weil sie dich nicht so wahrnehmen, wie du eigentlich bist. Auf einmal bist du der andere Typ. Es ist nicht das Natürliche, was aus dir herauskommt. So, und egal welchen Stil du hast, ob du nur konfrontativ bist, intellektuell bist, zeugnishaft, der Beziehungstyp, der einladende Typ, der dienende Typ, was auch immer, was deins ist, lebt das, was Gott in deine Persönlichkeit hineingegeben hat. Versuch nicht, jemand anders zu kopieren. So, weil wenn du deinen Stil lebst, wird das anderen, mit denen du im Gespräch bist, an Sicherheit geben. Weil sie werden merken, okay, du bist normal, das gehört zu dir, das ist nicht irgendwas aufgesetzt, das ist nicht irgendwas komisches. Und du gibst anderen Menschen dadurch Sicherheit und sie werden eher dir Vertrauen schenken und mit dir unterwegs sein und schauen, was denn bei dir in deinem Leben so los ist. Der nächste Punkt, das ist jetzt nicht irgendwie großartig neu, das ist einfach nur mal analytisch aufgebaut und drauf geguckt. Persönlich. Hey, wir können viele Flyer, viele Traktate verteilen. Will ich auch gar nichts gegen sagen. Kann man machen, eine große Plakataktion starten, hinten am Auto noch irgendwie so Sprüche drauf. Jesus Christus, dein Retter oder dein Richter. Ja, stimmt alles. Aber die Menschen, die du damit erreichst, ist gleich null. Das, was immer zählt, ist eine persönliche Beziehung. Bin ich mit Menschen unterwegs? Lebe ich Freundschaften? Lebe ich Bekanntschaften? Investiere ich dort Zeit oder nicht? So, wenn du irgendwelche Fragen oder Anliegen hast, Entscheidungen triffst, Rat brauchst, an wen wendest du dich? An das nächste Wahlplakat, was draußen rumsteht wahrscheinlich, ne? Bei Gesundheitsfragen gucken wir immer öfter ins Internet, das so intelligent ist. Aber normalerweise, wenn du wichtige Lebensentscheidungen triffst, dann fragst du die Menschen, die dir nahestehen, wo du weißt, hey, die meinen es gut mit mir. Mit dem bin ich persönlich unterwegs. Und Glaube ist so ein persönliches Anliegen. Da wirst du mit Leuten drüber sprechen, mit denen du eine Beziehung hast. Die persönlich mit dir unterwegs sind. Und auch da wieder die Frage, wie viel, und da muss ich mir ganz dick an meine eigene Nase packen, wie viel Zeit verbringe ich bewusst mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Weil mein Leben misst sich ja in Lebenszeit. Das ist das, was ich geben kann, Zeit. Und das ist das, was gefühlt in unserer Gesellschaft am kostbarsten ist. Aber bin ich bereit zu sagen, okay, in diesen, vielleicht bist du da gut unterwegs und sagst, hey, das passt schon, check dahinter irgendwie. Aber vielleicht ist es für den einen oder anderen zu sagen, okay, ich investiere bewusst mehr Zeit mit Menschen, die Christus noch nicht kennen. Nicht mit irgendeinem Hintergedanken, sondern zu sagen, hey, ich habe diese Menschen, die sind mir echt wertvoll, ich mag die echt gerne und ich gehe mal mit dem Bierchen trinken. Oder die Frauen Prosecco oder so. Das vierte ist mündlich. Da habe ich gerade bei Tabitha schon drauf angespielt. So, wir können nicht erwarten, dass Menschen aufgrund von Bekanntschaften irgendwie darauf schließen, oh, was du tust, du bist bestimmt Christ und das mit dem Kreuz funktioniert so und so. So, es muss immer sich irgendwie ausdrücken in Sprache. Also wir werden immer irgendwo an den Punkt kommen und Dinge zu erklären. Ja? Also so wie Worte ohne Taten tot sind, so sind auch Taten ohne Worte tot. Und vielleicht ist das eine Challenge für dich. Nächste Woche mal ein Gespräch vielleicht sagen, hey Gott, schenk mir einen Moment in der nächsten Woche oder in den nächsten 14 Tagen, wo ich die Möglichkeit habe, bewusst mal über den Glauben zu sprechen. Vielleicht nimmst du es als Herausforderung mit. Als Erste ins Gebet gehen und sagen, hey Gott, leite mich dort. Ich möchte so eine Situation suchen. Ich möchte das. Bitte mach es mir leicht. Schenk mir die Power, die Energie dazu, das zu machen. Ich weiß, für viele ist das alles, was labert der Typ da vorne? Ich weiß aber auch von vielen Christen, dass es ein echter Überwindungsschritt ist. Und lass uns da doch wachsen in diesem Bereich. Einen Schritt weitergehen. Hey, wenn dein Nachbar dir erzählt, was für ein tolles Hobby er hat, sagst du, weißt du was? Und ich investiere meine Zeit in unsere Kirche, in die Kids unserer Kirche und das ist total genial. Ich fahre mit denen aufs Camp. Oder was auch immer du hier machst. Oder bald ist Weihnachten. Ja, dann fragst du mal, hey, wie sieht das eigentlich aus in eurer Familie? Habt ihr da auch so religiöse Besonderheiten, familiäre Sachen, die euch da besonders wichtig sind? Also ich bin Heiligabend bei so einem genialen Musical. Willst du auch mitkommen? Schleichwerbung. Oder gehst du mit Leuten in den Zoo und wenn du dann vom Elefantengehege stehst und sagst, boah, ist das ein kreativer Gott, der irgend so ein großes Berg mit einem Rüssel im Gesicht macht. So, ja, pass mal auf, also wie wir Worte benutzen oder wie wir Dinge manchmal auch sagen. Also wir staunen was sich übers Wetter, aber warum kann ich denn nicht fallen lassen, ja, weißt du was, ich bin dankbar unserem Gott für das, was er uns hier schenkt, für das, was er gemacht hat, für all das Kreative. Ich meine, die Natur ist das beste Beispiel irgendwie für Gottes Kreativität, wo man ganz schnell dahin kommen kann. Und das muss nicht verkrampft sein, aber manchmal braucht auch das einen Ticken Übung. Und Punkt 5, der klingt irgendwie so unnatürlich, prozesshaft. Mir ist kein anderes Wort eingefallen. Gott gebraucht selten nur eine einzige Person, um irgendjemanden auf dem Weg zu begleiten, bis er die Entscheidung trifft, ein Leben mit Jesus zu führen. Und auch das finde ich unglaublich entspannt. Ich weiß, ich trage nicht die Hauptverantwortung. Gott hat mir eine Verantwortung gegeben, ja, sein Zeuge zu sein, aber ich trage nicht die alleinige Verantwortung, sondern es sind mehr Menschen daran beteiligt. Gott schenkt unterschiedliche Ereignisse, damit Menschen erkennen können, wer er ist. So, ich trage die Verantwortung nicht alleine. Das ist etwas, was mir Entspannung gibt, ja, also wo ein bisschen Last vielleicht von dir oder mir abfällt. Und das andere ist zu wissen, okay, wenn mehrere Menschen daran beteiligt sind, warum tun wir uns denn nicht zusammen und erhöhen unseren Wirkungsgrad. Auch da wieder, hey, ihr habt eine Kleingruppe, hoffentlich. Habt ihr da eine Liste mit Menschen draufstehen, die euch echt am Herzen liegen, wo ihr sagt, da beten wir gemeinsam für, und zwar Woche für Woche. Und wir fragen nach, hey, hat sich was ergeben? Lass uns weiter dafür beten, bis Menschen sich entschieden haben, ihr Leben komplett Jesus Christus anzuvertrauen. Wir müssen Menschen nicht hetzen, wir müssen Menschen auch nicht drängen, sondern sie einfach Schritt für Schritt begleiten. Als Gastgeber, als Wegweiser, als Ratgeber. Und es braucht manchmal einfach Zeit, damit diese beste Botschaft, die wir haben, wie ich ins Herz trifft. Und es braucht vor allem auch einen Moment, wo Gott Gnade schenkt, damit Menschen überhaupt glauben können. Du kannst bei niemandem Glauben erzeugen. Funktioniert nicht. Gott muss diesen Moment schenken, wo der Heilige Geist wirkt und Menschen glauben können. Da können wir für beten und dass sich solche Momente ergeben, aber das liegt nicht in unserer Hand. Und ich habe gedacht, zum Ende, was wäre besser, und ihr habt euch eh schon die ganze Zeit gefragt, was sollen diese drei Stühle da, mal von Menschen zu hören, wie das bei denen gewesen ist. Das finde ich mit am ermutigsten. Ich kann viel erzählen, aber ich glaube, dass das etwas ist, was in euren Köpfen bleibt, was euch ermutigt, nächste Schritte zu gehen. Und deswegen möchte ich zwei ganz, ganz liebe Menschen einmal nach vorne bitten. Das ist einmal Ansgar und Alex. So, viele von euch werden die beiden kennen. Ansgar und Alex sind Nachbarn, die wohnen in einem Haus nebeneinander. Und euch beide verbindet aber nicht nur die Nachbarschaft, sondern euch beide verbindet auch ein Stück Lebensgeschichte. So, ich weiß nicht, wie lange du hier bist, was du davon mitbekommen hast, aber ich finde das etwas, in der Predigtvorbereitung, dass ich gemacht habe, das ist etwas, was mich mega ermutigt, das zu sehen, was ich euch mitgeben möchte als Ermutigung. Genau, stellt euch beide doch mal ganz kurz vor in zwei, drei Sätzen für die, die euch nicht so gut kennen.
Ja, mein Name ist Alexandra Wolf, aber eigentlich kenne mich ja alle unter Alex. Und ich bin seit 2011 hier in der Gemeinde, studiere hier in Oldenburg und bin in verschiedenen Diensten tätig. Wenn ihr in der Weihnachtsproduktion noch mitmachen wollt, einmal zu mir bitte.
Ja, ich bin Ansgar, bin seit 87 in Oldenburg und als Netztechniker arbeitsmäßig hier unterwegs und war Februar 2014 hier das erste Mal in der Gemeinde und bin mittlerweile auch in so einigen Diensten mit involviert.
Dankeschön. Ansgar, erste Frage mal an dich. Du hast dich vor ungefähr 2 Jahren hier taufen lassen, bist dann in die Gemeinde gekommen und dich sieht man Sonntag für Sonntag, gehörst also zum Inventar der Gemeinde schon fast. Heißt aber auch, wenn dich vor 2 Jahren hast taufen lassen, dass du noch nicht dein Leben lang Christ warst. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich vor 2 Jahren hast taufen lassen?
Ja, im Endeffekt fing es an, dass Alex 2011 ins Haus eingezogen ist, wobei wir hatten eigentlich bis auf ein bisschen Smalltalk im Treppenhaus keinen Kontakt. Das änderte sich, als Carmina Kiefer 2 Jahre später einzog. Die Chemie zwischen uns stimmte sofort und die Gespräche wurden länger und auch persönlicher im Treppenhaus. Und Alex taute dann auch so langsam ein bisschen auf durch Carmina. Dann hatte ich eines Abends plötzlich vor meiner Tür eine Theaterkarte, eine Einladung zum Markus-Theater am nächsten Abend. Dort bin ich dann hin, habe einige von der SMD kennengelernt und durfte anschließend auch erleben, wie Alex am Klavier gespielt hat, dazu gesungen hat. Und das war für mich ein halbes Jahr später auch der Grund, eigentlich hier in die Gemeinde mal zu kommen, um sie mal wieder singen zu hören. In der Folge haben die beiden mich einfach mehr an ihrem Leben teilhaben lassen, in ihrer Welt und vor allem bei Treffen mit anderen aus der SMD, wo wir gemeinsam gekocht haben, gegrillt, einen Spieleabend, wir waren im Kino. Carmina hatte mich hierher zum Sommerfest eingeladen, weil ich zelte auch regelmäßig und die Ranger haben sich hier präsentiert, auch mit einer, ich glaube, aufgebauten Jurte war das und das sollte ich mir doch mal angucken. Und da nahm sich dann gerade gleich auch jemand von den Rangern meiner an. Wir waren viel am Sprechen, er hat mir das ganze Gebäude gezeigt und so. Und dass er hier zu den Ältesten gehört, das war nämlich Volker, das erfuhr ich erst über ein Jahr später. Ja, dann war ich Februar 2014 das erste Mal hier zum Gottesdienst und ich kannte halt schon ein paar Leute über SMD und Volker war auch sofort da. Und ja, es war die Predigtreihe Jünger wird man unterwegs, fand ich rückblickend betrachtend sehr gut für den Einstieg und auch Jans Predigt nahm ich von vornherein recht begeistert. Es gab auch immer sehr persönliche Berührungspunkte. Und ich war nur 2 Sonntage hier, da kam mit einmal mittwochs die Frage, wir haben heute Abend Hauskreis, wollt's nicht mit? Ich habe vorher noch nie was von Hauskreisen gehört, ich wusste nicht, was da abgeht, ich habe einfach nur gesagt, ja okay. Und das war dann der Hauskreis von Adelaide's und da bin ich auch sofort aufgenommen worden, als wäre ich gar nicht neu. Keine gezwungene Vorstellungsrunde, keine großen Interviewfragen und so weiter. Ich durfte einfach dabei sein und die Leute in aller Ruhe kennenlernen. Und so war das eigentlich das ganze Jahr hier in der Gemeinde auch. Rückblickend betrachtet, ja, waren es nicht viele einzelne Momente, sondern es war, als wenn da irgendwie Zahnräder ineinander gegriffen haben. Viele Leute dran beteiligt, Begegnungen, Gespräche. Den ganzen Weg war eigentlich jemand hier, denn ich war eigentlich gar nicht auf der Suche nach Jesus. Geholfen hat es mir nicht, er hat mich halt trotzdem gefunden. Und es ist irgendwie vom Gefühl her so ein bisschen wie nach Hause kommen gewesen.
Alex, du hast mir in unserem Gespräch vorweg erzählt, dass es für dich nicht das Normalste oder Natürlichste war, irgendwie Leute immer anzuquatschen, mit Jesus voll zu reden. Aber was war für dich der ausschlaggebende Moment, dann mit Carmina diese Einladung zum Markus-Theater Ansgar zu geben? Also was war der Grund?
Ja, genau. Also es ist für mich überhaupt nicht normal. Ich bin damit auch nicht aufgewachsen, dass man jetzt irgendwie mit den engsten Nachbarn irgendwie... Ich bin zwar auf dem Dorf aufgewachsen, aber es war für uns nicht normal als Familie, dass man irgendwie groß in Gespräche kommt oder so. Deswegen, ja, Ans gesagt schon, wir haben echt nur mal so Hi und Tschüss im Treppenhaus. Aber Camina war da ganz anders und das hat mich total begeistert, das zu sehen, als sie bei mir als Mitbewohnerin einzog. Und ja, wir dann zusammen im Treppenhaus stehen geblieben sind und man einfach so quatschen konnte. Und das war total entspannt. Und genau, als wir als SMD dann dieses Markus-Theater und geplant hatten, dieses Theaterstück in der Uni vorzuführen, dann haben wir uns ja überlegt, okay, wie laden wir am besten Leute ein und wo laden wir Leute ein? Und es war einfach, in der Mensa Flyer zu verteilen, weil es ist ja anonym. Und ich weiß gar nicht mehr, Camina oder ich, wir haben gemeinsam gesagt, okay, wir wollen aber auch bewusst noch jemanden so einladen und hatten dann mit dem Ansgar irgendwie im Gespräch und haben uns aber nicht getraut, unten zu klingeln und ihm den Flyer zu geben, sondern haben ihm den heimlich so vor die Türschwelle gelegt und hat uns dann aber dabei erwischt und das war noch ein bisschen doof. Genau, und ja, so kam das eigentlich.
Ansgar, wie war denn das für dich? Was hast du gedacht, als die beiden dir diese Einladung gegeben haben?
Ja, es war ein bisschen überraschend. Also direkt im Flagranti erwischt war es nicht. Aber ich war spät abends vom Kartenspiel nach Hause gekommen und wollte ein paar Minuten später noch was ins Auto bringen. Und plötzlich lag da was vor meiner Tür, was vorher da noch nicht lag. Es war halt die Karte fürs Markus-Theater mit dem Zettel noch dabei. Und als ich noch am Lesen war, da kam dann Alex auch aus dem Fahrradkeller noch hoch. Und ja, so konnte sie dem Gespräch dann eigentlich nicht mehr entgehen. Und für mich blieb auch keine großartige Zeit, dann drüber nachzudenken oder mich zu wundern, weil wir gleich im Gespräch waren und es ging gleich praktisch für den nächsten Tag. Es war enorm heiß und die hatten auch ihre Kostüme eigentlich da fürs Theater und da hatte ich die halt angeboten, mit dem Auto hinzufahren und so und dementsprechend war ich früh da. Dort war es am Anfang dann erstmal, ja, man war ein bisschen außen vor, weil die zwei, die ich kannte, die waren hinten bei der Probe, die haben sich vorbereitet und dann stand man mit vielen Leuten da rum und hätte ich vorher gewusst, was das für ein Stück ist, weiß ich nicht, ob ich hingegangen wäre. Also primär bin ich hingegangen, weil die beiden halt mitgespielt haben.
Alex, was hat denn das mit dir oder mit deiner Sichtweise an innere Einstellung gemacht, als Ansgar dir erzählt hat, dass er sich für Jesus entschieden hat?
Naja, es war ja nicht so, dass wir ihn eingeladen haben und er sofort eine Entscheidung für Jesus getroffen hat. Oder dass wir ihn eingeladen haben und dann war irgendwie erstmal nichts und dann plötzlich Überraschung, jetzt drehe ich mein Leben um und folge jetzt Jesus nach. So war es ja gar nicht. Sondern es war ja ein ziemlich langer Prozess. Und ja, es war am Anfang gar nicht so dieses, okay, jetzt ist er da mit und das ist jetzt voll, also es war irgendwie natürlich spannend, aber es hat jetzt noch nicht so viel mit mir gemacht, dass er mit zum Theater gekommen ist. Aber die darauffolgenden Schritte waren die spannenden. Normal ist ja, dass wir einem Menschen den nächsten Schritt mit begleiten können, dass wir ihn vielleicht auf Jesus hinweisen können, in einem Gespräch oder etwas Ähnlichem. Und das war für mich war es total das Privileg, hier einen Menschen länger begleiten zu können, viele Schritte sehen zu können. Ein besonderer Moment war, dass wir morgens irgendwie gechattet haben und haben irgendwie über Bibellese gesprochen. Und er so, ja, ich würde dir wohl auch gerne Bibel lesen, aber ich habe keine. Und ich so, wie, du hast keine? Und bin spontan runter, habe mir meine Bibel geschnappt oder eine von denen, weil Froki, frommes Kind, da hat man nicht nur eine rumliegen. Und bin die Treppe runter, habe geklopft und habe gesagt, hier, lesen. Und das war ziemlich cool und darauf kamen dann die Fragen. Und dann diese Schritte, die eben gegangen wurden, das erste Mal beten, das erste Mal den Gott, dem Lobpreis nicht nur zusehen oder zuhören, sondern mitzumachen, das waren immer so Schritte, die dann was bei mir bewegt haben und wo ich gemerkt habe, wow, das war vor allem so ein Staunen da, was Gott tut. Und ich habe häufig gedacht, so, es kann gar nicht sein, dass ich diejenige bin, die hier jetzt irgendwie einen Einfluss hat. Ihr hättet mal meine Eltern hören, sehen sollen, als ich das erste Mal von Ansgar erzählt habe. Also es ist ja auch nicht so die normalste Freundschaft, die man so, vielleicht hat auch gerade mit Altersunterschied und Mann, Frau und so. Aber das war, das ist eigentlich dieses Staunen, was sich in mir geformt hat.
Sehr cool. Sag nochmal, welche Rolle hat denn Gebet bei dem Ganzen gespielt, vorher, nachher?
Also vorher herzlich wenig, muss ich sagen. Also ich sitze nicht zu Hause und bete für meine Nachbarschaft. Das bin ich nicht. Ich bin tatsächlich nicht so der Beter, wo ich mir manchmal wünsche, ich hätte es mehr und bewundere das auch. auch direkt nach der Einladung oder so hatten Camino und ich das jetzt auch nicht so, aber als es dann losging, als wir dann gemerkt haben, okay, da passiert wirklich was, jetzt müssen wir aber mal Gott da noch mehr mit reinholen vielleicht, weil sonst geht das hier in die Hose. Und haben tatsächlich viel dann zusammen gebetet. Camina und ich oder ich in meiner Zweierschaft, wir als Hauskreis dann ja auch. Und das war auf jeden Fall, gerade wenn immer so Schritte anstanden oder wir gesehen haben, da ist der nächste Schritt, der jetzt irgendwie passiert, wie eben Lobpreis oder dann sich einbringen in irgendwas. Und was für mich immer sehr, sehr wichtig war, war, wenn wir irgendwie unterwegs waren, wenn wir spazieren gegangen sind oder so und es kamen Fragen auf über Sachen, die Ansgar gelesen hat oder so, dann habe ich viel in Sprachen im Kopf nebenbei gebetet. Das ist so das, so wie Gebet für mich immer wichtig wird, dass ich nebenbei beten kann, dass die richtigen Worte kommen, dass da Weisheit da ist. Und ja, das ist so das, wie ich bete, wie Gebet für mich dann echt eine Rolle gespielt hat in dieser, ja, in dieser Freundschaft, die sich die entstanden ist. Und es hat ja nicht aufgehört. Also er ist ja mein Freund und da ist natürlich Gebet weiter mit dabei.
Vielen, vielen Dank euch beiden für diesen ehrlichen Einblick. Ich glaube, das können wir alle als Ermutigung mitnehmen. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns ein bisschen in euer Leben habt hineinblicken lassen. Gibt es einen oder vielleicht auch mehrere Menschen in deinem Leben, wo du sagst, ist für mich gerade eigentlich gar nicht vorstellbar, aber wie wäre es denn damit, wenn der in 2 Jahren hier neben mir auf einem Platz sitzen würde? Wäre es das wert zu sagen, ich investiere mich in diesen Bereich, ich gehe Schritte, ich probiere Dinge aus? Keine Antwort. Schade. Hey, wir sind dazu berufen, mit unserer Persönlichkeit, mit unserem Stil, Menschen auf Christus hinzuweisen, auf die beste Botschaft, die es gibt. Das ist nicht komisch, das mögen Leute komisch finden, aber es ist nicht komisch, weil das ist, was im Leben zählt. Und ich glaube, jeder von uns hat Menschen in seinem Umkreis, in seinem Bekanntschaftskreis, wo wir sagen können, hey, da weiß ich hundertprozentig, Gott liebt diese Person genauso, wie er mich liebt. Und ich werde mich dort investieren, dass diese Menschen die beste Botschaft der Welt mitbekommen können. So, lass uns gemeinsam aufstehen, noch einmal beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dein Leben gegeben hast. Ich danke dir dafür, dass du gesagt hast, ich möchte wieder Beziehung zu den Menschen haben. Ich möchte, dass diese Beziehung wieder möglich ist zwischen dem Schöpfer, der Menschen gemacht hat, um mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Ich danke dir dafür, dass du alles gegeben hast und dass das wirklich die beste Botschaft der Welt ist. Gott, und ich weiß, wenn wir lange dabei sind, dann rutscht das manchmal so weg, dann ist es so normal. Aber ich möchte dich bitten, dass du das heute Morgen auch neu in unsere Herzen hineinschenkst, dass das das Genialste ist, dass es unser Leben verändert für alle Ewigkeit, wenn wir mit dir unterwegs sind und dir nachfolgen. Und ich möchte dich bitten für die nächste Woche, für die nächsten 2 Wochen, dass du uns Mut schenkst, dass du uns Überwindungskraft schenkst, weil dein Heiliger Geist in uns lebt und dass du uns Momente schenkst, wo wir mit Menschen in Kontakt treten und sie auf die beste Botschaft der Welt hinweisen. Amen.